Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm Lücken bei der Krankenversicherung. Deutschland hat das älteste soziale Krankenversicherungssystem der Welt. Seit 1883 gibt es das. Seit 11 Jahren aber erst gibt es eine allgemeine Krankenversicherungspflicht. Ausgerechnet in diesen Corona-Zeiten stellt sich nun heraus, dass immer mehr Bürger dennoch keine Krankenversicherung haben, obwohl...
Niemand muss ohne Krankenversicherung sein. Selbst wenn jemand noch nie eine Krankenversicherung hatte, dann hat er das Recht, sich eine gesetzliche Krankenversicherung der Wahl auszusuchen und dort Mitglied zu werden und einen Versicherungsschutz zu bekommen.
Florian Lanz vom Dachverband der gesetzlichen Kassen. Warum trotzdem immer mehr Bürger keinen Krankenversicherungsschutz haben? Gleich mehr dazu. Zum Start der Sendung aber die Firma CureVac, einer der Hoffnungsträger für einen Corona-Impfstoff, an dem sich der Bund mit einigen Millionen Euro beteiligt hat. CureVac will ans große Geld und das soll von der Börse kommen. Aber nicht von der in Frankfurt, sondern von der in New York. Mischa Erhardt dazu.
Im Fall des Börsenganges von CureVac hat einmal mehr die deutsche Börse gegenüber der Nasdaq in New York das Nachsehen.
Man könnte das subsumieren unter dem Wort sexy,
sagt Daniel Saurenz aus dem Analystenhaus Feingold Research.
Das heißt, die deutsche Börse ist eben etwas unsexy für einen Biotechnologiehersteller und auch CureVac verspricht sich davon eine bessere Visibilität bei Investoren, einen besseren Zugang zum wichtigen amerikanischen Markt. Und eben Präsenz an der mittlerweile wichtigsten Börse der Welt, denn das ist ohne Zweifel die Nasdaq geworden.
Das Deutsche Aktieninstitut kritisiert, dass die Entscheidung CureVac für die amerikanische Technologiebörse Nasdaq die mangelnde Attraktivität von Börsengängen in Deutschland schonungslos offenlege. Eines der Probleme ist nach Ansicht von Branchenexperten wie Thomas Schießle vom Analystenunternehmen Equities, dass die Biotechnologie hierzulande im Gegensatz zu den USA ein Nischendasein fristet.
Wir haben ja keine Kultur der Biotech-Investoren. Es ist nicht nur ein Investment, das durchaus gefährlich ist, weil es total schief gehen kann, sondern es ist auch sehr erklärungsbedürftig. Die Investoren sind auf sich gestellt. In den USA ist das anders. Da gibt es genügend Foren, die am Puls der Zeit und wissenschaftlich fundiert da diskutieren können.
Zum anderen führen Beobachter bereits seit langem ins Feld, dass mögliche Verluste aus Risikoinvestitionen in anderen Ländern steuerlich besser gestellt sind als hierzulande. Durch den Börsengang jedenfalls werden dem Tübinger Unternehmen weitere rund 207 Millionen Euro zufließen. Mitte Juni hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bekannt gegeben, bei dem Biotechnologieunternehmen über die staatliche Förderbank KfW mit 300 Millionen Euro einzusteigen. Mit diesem Schritt will die Bundesregierung bei der Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen und in diesem Fall auch konkret der möglichen Impfstoffproduktion mehr Unabhängigkeit anstreben.
Wir brauchen in Deutschland Unternehmen wie CureVac, die unermüdlich daran arbeiten, dass die in Deutschland gewonnenen Forschungsergebnisse für innovative Produkte genutzt werden können weltweit.
Im Vorfeld hatte es Berichte gegeben, dass die amerikanische Regierung Interesse an dem Unternehmen habe. Der Staatseinstieg bei CureVac wurde von vielen Seiten kritisiert. Unter anderem befürchten Kritiker Wettbewerbsverzerrungen durch die Förderung eines speziellen Unternehmens, während Konkurrenten wie beispielsweise der Mainzer BioNTech-Konzern leer ausgingen. Thomas Schießle urteilt im Nachhinein etwas milder.
Aus heutiger Sicht hat es sicherlich ein Geschmäckle, aber aus damaliger Sicht ist das, wenn die Gerüchte stimmen, dass sich der amerikanische Staat versucht hat, dort Wissen zu kaufen und anzueignen, mehr als nachvollziehbar, dieses Wissen nicht abwandern zu lassen.
Ob sich der Staatseinstieg in dem Biotech-Unternehmen am Ende einmal auszahlen wird, weiß natürlich heute noch niemand. Denn bei Investitionen, vor allem in junge Biotech-Unternehmen, handelt es sich auf Wetten und Hoffnungen für die Zukunft. Investoren hoffen, dass der Durchbruch gelingt und die Unternehmen zu marktfähigen Produkten kommen. Dietmar Hopp, Mitbegründer des Software-Riesen SAP und über seine Biotech-Investitionsgesellschaft nach wie vor Hauptaktionär bei CureVac, hat damit Erfahrung.
Mich hat es auch schon getroffen. Von ursprünglich 16 Beteiligungen sind 6 gescheitert,
sagte Hopp in der Pressekonferenz zum Staatseinstieg bei CureVac. Auch das könnte ein Grund sein, weswegen Anleger hierzulande eher vorsichtig sind, ihr Geld in Risikoinvestments zu stecken. Damit CureVac bei seiner Jagd nach einem Corona-Impfstoff möglichst nicht scheitert, will das Unternehmen mehr als die Hälfte des durch den Börsengang eingenommenen Geldes in Forschung und Entwicklung in dieser Richtung stecken. Das scheint auch nötig zu sein, weil zwei Konkurrenten auf dem gleichen Feld der Erforschung der Boten-RNA auf der Jagd nach einem Corona-Impfstoff die Nase vorn haben. Es handelt sich um den US-amerikanischen Biotech-Konzern Moderna und die Mainzer BioNTech. Und beide sind natürlich ebenfalls an der New Yorker Börse gelistet.
Mischa Erhardt war das. Dass Deutschland bislang verhältnismäßig gut durch die Corona-Krise gekommen ist, das wird auch auf das im internationalen Vergleich gut funktionierende System einer gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland zurückgeführt, in dem 98% der Bürger versichert sind. Daneben gibt es die privaten Kassen und trotzdem hat das System Lücken. 2015 waren es nur 80.000 Menschen in Deutschland, die trotz allem keinen Krankenversicherungsschutz hatten. Jetzt hat sich die Zahl fast verdoppelt auf 143.000. Eigentlich ist das nicht so vorgesehen. Warum es denn noch so ist? Volker Findhammer.
Es ist tatsächlich ein Thema, das regelmäßig aufschlägt. Und vor der Einführung der gesetzlichen Pflicht zur Krankenversicherung sahen die Zahlen noch schlechter aus. Nach den alle 4 Jahre durchgeführten Erhebungen des Statistischen Bundesamtes im Rahmen des Mikrozensus war die Zahl der Menschen ohne Absicherung von geschätzten 105.000 Personen im Jahr 1995 auf über 150.000 Personen 1999 und 188.000 Personen im Jahr 2003 angestiegen. Die Betonung muss dabei auf geschätzt liegen, weil es ob verschiedener Umstände gar keine Möglichkeit gibt, die Zahl exakt zu erfassen. Die steigenden Zahlen damals, die sich vor allem auf das schwierige konjunkturelle Umfeld zurückführen ließen, waren aber der Grund für eine Gesetzesreform im Jahr 2007. Mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz wurden alle Bürger, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung hatten, in die Versicherungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung einbezogen. Und auch die privaten Krankenversicherungen wurden verpflichtet, für Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die zuvor privat krankenversichert waren und sich den Versicherungsschutz aus welchen Gründen auch immer nicht mehr leisten konnten, zumindest in einem Basistarif versichern zu können. Deshalb gilt seit dem Jahr 2009 eine allgemeine Versicherungspflicht in Deutschland.
Das heißt, niemand muss ohne Krankenversicherung sein. Selbst wenn jemand noch nie eine Krankenversicherung hatte, dann hat er das Recht, sich eine gesetzliche Krankenversicherung der Wahl auszusuchen und dort Mitglied zu werden und einen Versicherungsschutz zu bekommen,
sagt Florian Lanz, der Sprecher des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherung GKV. Dennoch ist die Anzahl der Menschen wieder gestiegen, die aktuell ohne einen Versicherungsschutz sind. Das Statistische Bundesamt geht im aktuellen Mikrozensus von Ende Juli von 143.000 Menschen ohne Krankenversicherung aus. 2015 waren es noch 79.000, was eine Folge der vorausgegangenen gesetzlichen Änderungen gewesen sein dürfte. Die linke Sozialpolitikerin Sabine Zimmermann forderte die Bundesregierung in der Saarbrücker Zeitung auf, das Recht auf medizinische Versorgung zu gewährleisten, etwa über die sofortige Einrichtung eines Fonds, um die Behandlung von Menschen ohne Krankenversicherung zu finanzieren. GKV-Sprecher Lanz verweist dagegen darauf, dass der Versicherungsschutz für alle Einwohner durch die zurückliegende Reform prinzipiell gewährleistet ist.
Niemand muss in Deutschland ohne Krankenversicherung sein. Selbst wenn ein Mensch seine Kassenbeiträge aus persönlichen Gründen nicht begleichen kann, verliert diese Person trotzdem nicht die Mitgliedschaft in der Krankenversicherung. Der Versicherungsschutz bleibt erhalten.
Über Ursachen und Gründe für eine fehlende Krankenversicherung lässt sich tatsächlich nur spekulieren. Obdachlosigkeit dürfte ein wichtiger Grund sein. Unkenntnis sicherlich auch, aber auch der Wagemut Selbstständiger, zeitweise ohne auskommen zu können, um Geld zu sparen.
Wir haben keine Hinweise auf die Ursachen dieses Anstiegs,
sagt Sebastian Gülde, Sprecher des Gesundheitsministeriums. Es könnte möglicherweise auch methodische Ursachen für den Anstieg geben, weil der Fragenkatalog des Statistischen Bundesamtes verändert wurde. In jedem Fall wird die Entwicklung aber weiter beobachtet.
Volker Findhammer war das. Das Konjunkturpaket der Bundesregierung zur Bewältigung der Corona-Krise umfasst 57 Einzelmaßnahmen, darunter schwere Brocken wie die Absenkung der Mehrwertsteuer oder der 300-Euro-Elternbonus, aber auch verhältnismäßig kleine Einzelposten wie die 40 Millionen Euro, die zur Aufhübschung von Bahnhöfen eingesetzt werden sollen. Martin Polanski zum Makeover für Warteräume.
Mit den 40 Millionen Euro will die Bahn Wartebereiche komfortabler machen, die Barrierefreiheit verbessern oder Treppen erneuern. Hauptbahnhöfe wie in Frankfurt, Bremen oder Schwerin sollen profitieren, aber auch kleinere Stationen wie Neustrelitz, Berlin-Schönefeld oder Garmisch-Partenkirchen. Nach Worten von Verkehrsminister Scheuer werden durch das Programm auch regionale Handwerksbetriebe gestützt, die unter der Corona-Pandemie leiden. Das Geld kommt aus dem Konjunkturpaket der Bundesregierung. Der Bundestag hatte bereits Anfang Juli den entsprechenden Nachtragshaushalt verabschiedet. Verkehrsminister Scheuer wollte aus dem Konjunkturpaket ursprünglich mehr Geld für Bahnhöfe bereitstellen. Sein Ministerium verweist jetzt auf geplante Investitionen aus anderen Programmen und Vereinbarungen mit der Bahn. Aus Sicht des Verkehrsbündnisses Allianz pro Schiene hat die Bundesregierung jahrelang zu wenig in den Bahnverkehr investiert. Seit diesem Jahr gehe es aber in die richtige Richtung.
Martin Polanski war das. Noch vor der Corona-Krise im vergangenen Herbst, da gab es eine Zeit, da die Landwirtschaft besondere Aufmerksamkeit auf sich zog. Die Landwirte zogen mehrfach mit Traktorkolonnen nach Berlin. Höfe sterben, Milchpreisverfall, Massentierhaltung im Kontrast zum Tierwohl. Klimaschutz, da hatte sich einiges angestaut, das jetzt in der Corona-Phase in den Hintergrund getreten ist. Aber die im Herbst beschlossene Zukunftskommission für die Landwirtschaft, die soll es weiterhin geben und in diesem Herbst auch mit Ergebnissen. Claudia Plass dazu.
Der Unmut unter den Landwirten war groß. Tausende demonstrierten im vergangenen Jahr gegen Umwelt- und Klimaschutzauflagen und für mehr Anerkennung für ihre Arbeit. Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte Verständnis für die Bauern. Sie stünden unter großem Druck, sagte sie bei einem Agrargipfel Ende des Jahres im Kanzleramt. Ihre Arbeit sei großem Wandel unterworfen. Landwirtschaft müsse ökologisch und regional sein, aber auch rentabel wirtschaften. Es brauche neue Antworten.
Aber das wollen wir mit Ihnen machen und das wollen wir nicht gegen Sie machen. Und vor allen Dingen will ich mit dieser Einladung auch zum Ausdruck bringen, dass Sie ein ganz wichtiger Teil der Gesellschaft sind.
Eine Expertenkommission soll nun einen Konsens erarbeiten und neue Antworten finden im Dauerstreit um die Ausrichtung der Landwirtschaft. Das Bundeskabinett setzte das Gremium im Juli ein. Notwendig sei,
auf solider fachlicher Grundlage Lösungen zu entwickeln, die wirtschaftlich, ökologisch und sozial tragfähig sowie gesellschaftlich akzeptiert sind.
In der Zukunftskommission Landwirtschaft sollen rund 30 Vertreterinnen und Vertreter unter anderem von Landwirtschaft, Handel, Verbraucher und Umweltschutz gemeinsam mit Wissenschaftlern über zahlreiche Themen beraten, darunter Düngung, Tierwohl, Kräfteverhältnisse in der Lebensmittelkette. Noch hat die Kommission nicht getagt. Die Erwartungen sind hoch. Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, sprach gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio von einer Zuspitzung und Polarisierung in der Debatte um die Landwirtschaft.
Und hier muss die Zukunftskommission diese Debatte, die wir haben, in eine Sachorientierung bringen. Wir müssen einfach sozusagen ein bisschen auf die Fakten schauen.
Olaf Band, Vorsitzender der Umweltorganisation BUND, setzt auf eine Zukunftsperspektive für die Landwirtschaft in Einklang mit Natur- und Tierschutz und mit gesicherter Existenz für die Höfe.
Wenn man von den Landwirten will, dass sie besser nachhaltig produzieren sollen, dann muss das auch besser bezahlt werden. Und das wäre ein zentraler Lösungsschritt in dieser Zukunftskommission.
Bundesagrarministerin Julia Klöckner hatte im Frühjahr betont, wichtig sei ein Ausgleich der Interessen. Skepsis kommt aus der Opposition. Es brauche keine neue Kommission, sondern eine Politik für eine nachhaltige Landwirtschaft, heißt es bei den Grünen. Die FDP fordert, die Kommission müsse beim Tierwohl und beim Ackerbau einheitliche Standards in der gesamten EU in den Blick nehmen. Ob es am Ende Empfehlungen geben wird, die die Politik auch umsetzt, optimistisch zeigt sich die SPD. Vize-Fraktionschef Matthias Miersch zieht einen Vergleich zur Kohlekommission. Er sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, dort seien die großen Eckpunkte von der Politik übernommen worden.
Und deswegen glaube ich, haben solche Kommissionen durchaus einen Sinn, Parlamenten Vorschläge zu machen. Und das erhoffe ich mir auch bei der Zukunftskommission Landwirtschaft.
Im Herbst will die Kommission erste Vorschläge vorlegen. Abschließende Empfehlungen sollen im kommenden Frühjahr folgen. Mit Blick auf die Bundestagswahl ist Olaf Bann vom BUND skeptisch, ob noch die jetzige Bundesregierung die Vorschläge umsetzen wird. Er sieht aber auch eine Chance. Die Perspektive für die Landwirtschaft sei eine zentrale Zukunftsfrage, die auch in einer Bundestagswahl mit entschieden werden könne.
Claudia Plasse war das. Noch bis Jahresende ist der Brexit, der Ausstieg der Briten aus der EU, zwar rechtlich vollzogen, aber noch ohne praktische Auswirkungen, denn rechtlich und vertraglich bleibt bis dahin alles beim Alten. Bis zum Ende des vergangenen Monats hatten die Briten auch noch die Möglichkeit, diesen Zustand noch um weitere 2 Jahre zu verlängern, wollten sie aber nicht. Lange gab London die Losung aus, auch wenn es keine vertragliche Bindung mehr zur EU gibt, so lassen sich doch bilaterale Verträge ersatzweise mit einzelnen Staaten schließen. Wie das Projekt Vertrag mit Japan aber zeigt, ist es auch nicht einfach. Tom Ostermann.
Die britische Handelsministerin Liz Truss ist stolz auf die heimische Agrarindustrie. Das dokumentiert eine Szene, die schon einige Jahre alt ist. Dort steht sie vor den Anhängern der konservativen Partei und lobpreist die Vielfalt der Produkte aus UK.
We're producing more varieties of cheese than the French.
Eine dieser Käsesorten ist der Stilton Blue, ein Blauschimmelkäse aus Kuhmilch mit einem Fettanteil von stattlichen 50%. Es ist dieser Käse, der gerade für Spannungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Japan sorgt. Denn wegen des Brexits arbeiten beide Nationen derzeit an einem Handelsabkommen in Milliardenhöhe. In weiten Teilen herrscht bereits Einigkeit. Für Spannungen sorgt nun ausgerechnet der Stilton Blue. In einem Interview äußert der japanische Regierungsmitarbeiter Tomohiko Taniguchi Verständnis für den Disput.
Ich denke, die japanische Seite sollte sich dieser einzigartigen Sensibilität bewusst sein, die die Briten beim Thema Blauschimmelkäse haben. Der Stilton Blue scheint für die Briten geliebtes Essen für die Seele zu sein.
Zuletzt spielte der Käse im Handel mit Japan eine verschwindend geringe Rolle. Im vergangenen Jahr wurde gerade einmal Blauschimmelkäse im Wert von rund 100.000 Pfund nach Japan exportiert. Doch wie bei so vielen Brexit-Debatten geht es auch hier neben Gesten und Symbolen ganz real um die Verbesserungen für die heimische Landwirtschaft, jetzt wo sich das Königreich von der Europäischen Union losgesagt hat. Auch in kleinen Fragen scheint es ums große Ganze zu gehen, so David Hannay, ehemaliger Handelsberater der britischen Regierung.
Es geht hier auch darum, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu zeigen. Auch bei diesen kleinen Produkten geht es darum, unseren Export zu steigern.
They are also an opportunity to grow our exports.
Japan ist der viertgrößte Handelspartner Großbritanniens außerhalb der Europäischen Union. Bisher wurden Handelsabkommen zwischen Brüssel und Tokio direkt verhandelt, auch im Namen der Briten. Das fällt nun weg. Premier Boris Johnson träumt von einem Global Britain und einem Wiederaufleben der alten Stärke. Das hat sich auch Handelsministerin Liz Truss vorgenommen. Sie möchte deswegen unter anderem britischen Käse in alle Welt exportieren und vor allem weniger ausländischen Käse ins Königreich importieren.
At the moment, we import 2/3 of our cheese. That is a disgrace.
Großbritannien beziehe 2/3 seines Käses aus dem Ausland. Dies sei eine Schande. Auch diese Szene ist schon einige Jahre alt, doch seitdem weiß die Bevölkerung, dass es ihr bei dem Thema ernst ist. Zu den aktuellen Schwierigkeiten in den Verhandlungen mit Japan möchte sie sich nicht äußern. Beobachter rechnen damit, dass das Handelsabkommen bis Jahresende ausverhandelt sein wird. Auch wenn sich beide Seiten beim englischen Blauschimmelkäse am Ende nicht einig werden sollten.
Torben Ostermann war das. Die USA planen, chinesische Apps wie WeChat oder TikTok zu verbieten. Im Fall von TikTok gibt es ersatzweise die Idee, die App Microsoft oder auch Twitter zuzuschustern. Begonnen hatte dieser Tech-Konflikt ja bereits mit dem Streit über die Rolle von Huawei beim Netzausbau. Worauf es im Ergebnis hinauslaufen könnte, ist, die Netzwelten zwischen den USA und China dauerhaft zu trennen. Wo steht die Bundesregierung in diesem Netzkonflikt zwischen Washington und Peking? Weiter zwischen den Fronten wie zuvor bei Huawei. Alfred Schmidt dazu.
Wer sich im Regierungsviertel umhört, wie die deutsche Politik sich verhalten soll zu den neuen Handels- und Technologiekriegen zwischen Washington und Peking, bekommt vor allem 2 Antworten: nicht auf eine Seite schlagen und eigene Regeln definieren. Vor allem in Sachen Datenhoheit und Netzausbau. Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, plädiert für mehr Selbstbewusstsein gegenüber China.
Wir sollten also uns nicht teilen lassen, sondern müssen damit beginnen, eine europäische China-Strategie zu entwickeln. Und wir sollten auch um unsere eigene Handlungsfähigkeit, man könnte auch sagen Souveränität, zu bewahren, technologisch vorne mit dabei sein. Das ist einer der Gründe, warum ich für ein europäisches 5G-Netz plädiere, weil es eine entscheidende moderne Technologie ist, die wir können und darum auch industriell einsetzen sollten.
Wie viel China darf in deutsche Netze? Wie gefährlich sind der Netzausrüster Huawei oder auch Apps wie WeChat und TikTok? Anke Domscheit-Berg, netzpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, warnt in jedem Fall vor einer Politik der Abschottung. Angesichts neuer Konflikte, etwa um ein Verbot chinesischer Apps wie WeChat und TikTok, rät sie zur Besonnenheit.
Was aber richtig ist, dass wir immer unsere Werte verteidigen. Dass wir zum Beispiel da, wo Daten von Europäerinnen und Europäern verarbeitet werden, zum Beispiel auf TikTok, dass man da halt genau hinguckt, dass dann überprüft wird, ob es der Datenschutzgrundverordnung entspricht, wenn es ihr nicht entspricht, dass es sehr hohe Bußgelder gibt und man dann chinesische Unternehmen dazu zwingt, sich einfach unseren Regeln anzupassen.
Nur so könnten Deutschland und Europa weiter Geschäfte mit anderen Ländern machen, ohne die eigenen Werte dabei aufzugeben.
TikTok hat ja sogar verkündet, dass es selber eine Transparenzoffensive machen will. Es möchte seine Algorithmen offenlegen. Das finde ich interessante Versprechen, auch wenn natürlich überhaupt nicht absehbar ist, wer da jetzt welche Art von Einblick bekommt. Aber das ist mehr, als ich von Facebook bisher gehört habe.
Falco Moors, bei der SPD-Fraktion zuständig für digitale Wirtschaft, kommt aus Wolfsburg, Heimat von VW, und kennt die Interessen der deutschen Wirtschaft in China. Sein Standpunkt dabei: nicht abschotten, sondern Grenzen klar machen.
Das, was wir bei TikTok gesehen haben, wo wirklich über Jahre ja offensichtlich MAC-Adressen mitgespeichert wurden, um eine eindeutige Identifikation zu haben, und das auch lange nachdem das in sämtlichen App-Stores verboten war, lange nachdem die Datenschutzgrundverordnung gegolten hat, das ist überhaupt nicht akzeptabel, da gibt es auch überhaupt gar keine Entschuldigung, und dafür muss man nicht diplomatisch, sondern klar eben auch Grenzen aufzeigen.
Einen echten Politikwechsel fordert der frühere Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Gerhard Schindler. Er arbeitet heute als Wirtschaftsberater und findet, deutsche Firmen und die deutsche Politik sollten bisherige Abhängigkeiten von China nicht weiter hinnehmen.
Wir dürfen nicht in alten Kategorien denken, also den Verbrennungsmotor oder den Elektromotor in China zu verkaufen, sondern wir müssen uns an die Spitze der Innovation setzen, damit wir loskommen von diesen Abhängigkeiten und nicht nur auf die Rechnung des Jahres 2019 oder 2020 zu schauen, sondern wir brauchen Zukunftsmodelle, und das könnten wir in Deutschland deutlich besser machen.
Das deutsche Vertrauen in China hat insgesamt deutlich abgenommen. Die Entwicklung in Hongkong hat dazu beigetragen und auch Pekings Verhalten zu Beginn der Corona-Krise. Der Dauerkonflikt zwischen China und den USA über Handel und Hightech macht die Lage für Deutschland nicht einfacher.
Alfred Schmidt war das. Und damit in den Frankfurter Börsensaal und zum Beginn der Sendung zurück. Das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac, einer der Hoffnungsträger für einen Corona-Impfstoff, geht an die Börse. Nicht an die Frankfurter, sondern die US-Technologiebörse Nasdaq. Ulrich Bartz vom Börsenplatz Frankfurt aus. Was gibt es da an jüngsten Informationen?
Ja, ich habe Händler hier im Frankfurter Börsensaal gefragt, was sie von der Nasdaq hören. Und die sagen, es gibt noch keinen offiziellen Kurs, aber es sieht nach einem Eröffnungspreis von $45 aus. Und die Aktien wurden ja zu $16 platziert. Das wäre also rund dreimal so viel, wie die Anleger ursprünglich bezahlt haben. Das wäre eine Kursrakete. Die Anleger scheinen sich um CureVac zu reißen.
Nun ist CureVac nicht der einzige dort. Auch BioNTech aus Mainz ist an der Nasdaq gelistet. Ebenso ein Corona-Impfstoff-Hoffnungsträger, ebenso mit einem genbasierten Ansatz. Wie sieht es da aus?
Nicht so wie bei CureVac, jedenfalls nicht heute. BioNTech fällt um rund 2,6% an der Nasdaq. Aber seit dem Börsengang, der war erst im letzten Herbst, hat sich das Papier auch vervierfacht.
Zurück nach Frankfurt, der Wochenschluss. Wie fiel der aus?
Ja, grau in grau, Minuszeichen, die überwiegen. Der DAX jetzt mit 12.907 Punkten, ein Minus von 0,7%. Unter anderem Sorgen wegen der Wirtschaft in China. Da gab es einige schlechte Nachrichten oder enttäuschende von der Industrie und vom Einzelhandel. An der Wall Street sieht es nicht wirklich gut aus, aber besser als beim DAX. Der Dow Jones gehalten mit 20.889 Punkten.
Welche DAX-Werte waren denn am auffälligsten?
Also mir ist positiv Daimler aufgefallen. Die waren ganz leicht im Minus, also nicht im Plus. Das waren nur wenige heute. Aber Daimler hat sich trotz eines Milliardenvergleichs in den USA wegen seiner eigenen Dieselaffäre eigentlich heute verhältnismäßig gut gehalten. Das Minus bei Daimler beträgt nur 0,21% angesichts dieses Milliardenvergleichs.
Einen auffälligen Nebenwert schaffen Sie noch?
Heller, der Autozulieferer für Lichttechnik, tief in den roten Zahlen wegen Corona im vergangenen Geschäftsjahr, endete im Mai rund 430 Millionen Euro Verlust.
Dann machen Sie das Bild komplett mit Euro-Anleihen und Goldpreis.
Der Euro, er tritt auf der Stelle, 1,1833 $, der Rentenmarkt nicht, große Verluste dort. Und deshalb stieg die Durchschnittsrendite um 4 Basispunkte auf -0,43%. Der Goldpreis etwas höher bei 1.947 $, macht 1.651 Euro.
Ulrich Bartz war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Maja Elmenreich. Hier verabschiedet sich Birgit Becker.